müsste an sein. Ihr Lieben, es fällt mir immer schwerer, mich hier vorne hinzustellen und euch was zu sagen. Es recht fällt es mir schwer, zu dem was zu sagen, was heute dran ist in der fortlaufenden Betrachtung des Jakobusbriefes. Es fällt mir schwer, nach der ersten Stunde, ich will versuchen, das gleich zu sagen, aber da kommt es auch selbst drauf, und es fällt mir erst recht schwer, nachdem ich etwas vorschnell die Hand gehoben habe und habe gesagt, ja, ich sage was zu dem Kapitel 3, ohne zu wissen, was da drin steht. Mir ist in der Vorbereitung und auch jetzt nach der ersten Stunde das Herz so weit gesunken, dass es droht, in die Hose zu rutschen. Ich hoffe und bete und ich hoffe, ihr betet auch, dass ich das Richtige sagen kann. Heute sind wir dran, Jakobus Kapitel 3. Es ist für jeden Prediger, so denke ich, ein äußerst undankbares Kapitel, da was zu sagen. Denn es geht in diesem Kapitel um ein kleines, ziemlich unscheinbares und oft gar nicht sichtbares Körperteil von uns, nämlich um unsere Zunge. Und ich denke, es ist uns klar, es geht, wenn hier von der Zunge die Rede ist, nicht darum, dass wir mit diesem Stück Fleisch und Gewebe irgendetwas schmecken oder aber, wenn wir die Suppe zu schnell und zu hastig in uns reinschlürfen, dass wir uns dann die Zunge verbrennen. Darum geht es nicht. Es geht darum, was wir mit der Zunge anrichten können. Was wir verbal damit so alles anrichten können. Das kann Positives und Negatives sein. Heute Morgen in der ersten Stunde haben wir sehr, sehr viel Positives gesagt. Philipp hat uns hingewiesen auf die Schönheit der Sprache, die sich auch in der Musik und den Tönen artikuliert. Das machen wir, glaube ich, mit der Zunge. Ich bin ja kein Fachmann. Aber ich bringe das miteinander in Verbindung. Und Jakobus sagt hier etwas ganz anderes. Jakobus warnt uns vor diesem kleinen Körperteil, den wir mit uns schleppen. Und es ist ja so, dass ich dann etwas zu dem sagen muss, wie es Jakobus meint und nicht so, wie ich es gerne hätte. Die Möglichkeit, sich zu artikulieren, sich mitzuteilen, die ist nur uns Menschen gegeben von Gott. Irgendwelche Grunzlaute, die Tiere ausstoßen, um sich ja, was zu sagen oder sich zu warnen oder wie auch immer, das nehme ich nicht als Sprache. Die Sprache, die Zunge, ist also ein Alleinstellungsmerkmal, was wir als Menschen haben. Und damit ist sie ein Teil auch unserer Gottesebenbildlichkeit. Darauf will ich versuchen, gleich nochmal einzugehen. Und das ist dann schon eine extrem steile Ansage. Aber im Gegensatz zu Gott, dessen Wort nur Wahrheit ist, können wir absolut auch schnell mal was Schlechtes und was Unwahres von uns geben. Können wir was Unwahres artikulieren. Und dann ist es so, wie es der Philipp vor 2 Wochen war es, glaube ich, in der Einführung sagte, was auch über den Jakobusbrief unausgeschrieben steht, an euren Worten werdet ihr gemessen. Das Sprichwort sagt, an euren Taten werdet ihr gemessen. Aber es sind durchaus auch unsere Worte, an denen wir gemessen werden. Halt das irgendwie, mache ich was falsch? Nö? Nö, gut. An euren Worten werdet ihr gemessen werden. Ich möchte euch eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Im 5. oder 6. Schuljahr, ich weiß ja nicht mehr so genau, da war ich das, was mein Großvater Karl einen Maulhelden genannt hätte. Ich war mit der Schnauze unheimlich weit vorne dran. Es fiel mir überhaupt nicht schwer, Klassenkameraden oder auch andere in meinem Alter verbal niederzumachen. Das ging ganz schnell, dass ich irgendwelche Schulkollegen mit meinen Worten beleidigt habe, verletzt habe, lächerlich gemacht habe, niedergemacht habe. Und das Ergebnis dieser Aktivität war natürlich, dass ich von denen, die sich nicht wehren konnten, Dresche gekriegt habe. Das war früher so und das war auch gut so. Und eines Tages war es wieder so weit, da war ein Schulkollege, mit dem ich in Rübingen sonst gut befreundet war, den habe ich wieder vor der ganzen Klasse so richtig fertig gemacht mit der Schnauze. Und da ist er zu mir gekommen und hat auf mich eingedroschen. Und zwar so derbe, dass ich in meiner Not nichts anderes zu tun wusste, als zurückzuschlagen. Das hatte ich bis dahin noch nie getan. Und es gibt in Asterix und Obelix eine Szene, da steht ein kleines, schwaches, gallisches Bäuerchen da, darf einen Schluck Zaubertrank trinken und schlägt alles kurz und klein, was vor ihm steht. Und dann steht er da und bestaunt seine Faust. Und ganz andächtig sieht er sich die an. Und so ging es mir auch. Ich habe um mich geschlagen und das Ergebnis war, dass der Schulkollege in der Ecke lag und eine rote Nase hatte, aus der Rotes floss. Und ich habe auch meine Faust angestaunt und habe gedacht, was ist denn da passiert? Und ab dem Moment wusste ich, ich kann mich nicht nur verbal wehren, sondern auch mit den Fäusten. Da hat es irgendwie Klick gemacht. Ich weiß nicht, es war bestimmt nicht ein christlicher Gedanke. Klar, ich ging als Kind mit in die Versammlung, habe das ein oder andere gemerkt. Aber es wäre irgendwie ein Gedanke, der mich darauf brachte, Junge, so geht das aber nicht weiter. Du kannst jetzt nicht schlagen und die Leute mit Worten verletzen. Das geht nicht. Irgendwas musst du dir überlegen. Dann habe ich versucht, meine Fäuste im Zaum zu halten, was mit den Jahren immer besser ging, aber auch meine Worte, und das klappt manchmal, aber nicht immer. Worte haben also Auswirkungen. Worte beeinflussen den, der meine Worte hört, den Empfänger. Und es gibt auch in der Bibel ein paar Beispiele, bessere, wie ich sie gerade erzählt habe, die die Auswirkungen von Worten verdeutlichen. Ich möchte einfach ein paar bringen. Erstens, Gott hat die Welt durch sein Wort geschaffen. Er sprach und es war. Zweitens, Gott hat den Menschen als sein Gegenüber geschaffen und angeredet. Gott hat Kontakt mit dem Menschen gesucht, das Gespräch mit dem Menschen gesucht, was er mit dem Tier nie getan hat. Gott hat gesagt, von allem darfst du essen, aber nicht von dem Baum. Gott hat nie ein Tier angesprochen. Das ist die von mir eben erwähnte Gottes-Ebenbildlichkeit, die wir hier sehen. Gott hat den Menschen den Auftrag gegeben, durch das Wort die Welt zu ordnen und zu regieren. Er hat zum Beispiel gesagt, bezeichne jedes Tier, mach du eine Ordnung hier, das geht ja nur durch Worte. Aber auch durch Worte können Menschen verführt werden und sie können sich zum Beispiel fremden Göttern zuwenden, wie wir das in Babylon sehen. Und als letztes und glaube ich höchstes als schönstes und schönstes im Wort, durch das Wort ist uns heil geworden. Das Wort wurde Fleisch, ein Mensch wie wir. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Es gibt dann noch weitere unzählige Stellen in der Bibel, die uns die Bedeutung des Wortes klar machen. Aber auch solche Stellen, die uns vor falschem und unbedachtem Gebrauch der Worte warnen. Wir haben das zum Beispiel in Epheser 3, Vers 4. Da heißt es, kein faules Geschwätz soll aus eurem Mund hervorkommen. Faul können wir übersetzen mit obszön und gottlos. Jakobus 1 haben wir drüber gesprochen. Wir sollen schnell sein zum Hören, bereit sein zuzuhören, aber langsam zum Reden. Wir sollen das Wort, das wir hören, von unserem Gegenüber sacken lassen. Wir sollen es wiederkäuen. Wir sollen uns Zeit lassen mit der Antwort. Wir sollen bedächtig sein und überlegt sein. Markus 7, Vers 20, das möchte ich mal ganz kurz eben lesen, da wird das auch gesagt. Der Herr sagt, was aber aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Da werde ich gleich nochmal zitieren. Also was rauskommt, was ich sage, was ihr hört, und wenn es nicht gut ist, das verunreinigt den Menschen. Und auch in Matthäus 12, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das, was in meinem Herzen ist, was ich bewege, was ich denke, was mich beschäftigt, das gebe ich von mir. Und an meinen Worten wird sofort klar, was in mir los ist. Also ich denke, es wird uns klar, zu was wir alles fähig sind und was wir alles tun können, durch Worte, welche Worte Macht haben. Das Einleiten zum Kapitel 3. Ich möchte über das Kapitel 3 keine Wort für Wort, keine Vers für Vers Auslegung machen. Es geht Jakobus, das muss, glaube ich, nochmal ganz klar gesagt werden, in seinem Brief nicht um lehrmäßige Inhalte. Es geht ihm darum, dass echter und wahrhaftiger Glaube auch im Leben, das heißt in Worten und in Taten, zum Ausdruck kommt. Es geht Jakobus nie um die Rechtfertigung aus Werken. Dann stünde er in einem ganz großen Gegensatz zum Rest der Bibel. Wenn wir zum Beispiel in Epheser 2, Vers 8 lesen, dass es Gottes Gabe ist, dass wir gerechtfertigt worden sind, nicht aus Werken, damit wir uns nicht rühmen. Nein, es geht nicht um Werke. Absolut nicht. Jakobus sagt, gerechtfertigte Menschen, gläubige Menschen, leben ihren Glauben lebendig in Dankbarkeit und Hingabe aus. Und dieses Ausleben zeigt sich dann auch in den Worten. Die Werke, von denen Jakobus spricht, die sind immer die Auswirkung und nie die Ursache unserer Rechtfertigung. Das müssen wir ganz strikt festhalten. Ich habe versucht, das Kapitel 3 in drei Abschnitte aufzuteilen. Der erste Abschnitt sind die Verse 1 bis 5. Und den habe ich persönlich für mich überschrieben, lebendiger Glaube und der Einfluss der Zunge. Ich will mal ganz kurz eben lesen. Werdet nicht viel Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Schon in Vers 1 habe ich gemerkt, dass ich nicht der Richtige bin, darüber was zu sagen. Werdet nicht viele Lehrer. Warum sagt Jakobus das? Jakobus selbst war doch auch ein großer Lehrer. Wenn wir an Apostelgeschichte 15 denken, das Apostelkonzil in Jerusalem, wo Jakobus wichtige Beschlüsse formuliert. Oder auch hier in seinem Brief, wo er uns lehrt. Und Gott hat der Gemeinde doch Lehrer gegeben. In 1. Petrus 4 heißt es, dass wir reden sollen als Aussprüche Gottes. Die Verständigen, sprich die Lehrer, werden die vielen unterrichten, heißt es in Daniel 11 und viele andere Stellen mehr. Lehrer sind doch gerade heute so bitter nötig. Warum warnt Jakobus? Es sind verschiedene Gründe. Nicht jeder, der gut reden kann, ist auch automatisch ein Lehrer oder ein guter Lehrer. Andererseits ist es so, dass manch einer, der Bedenkenswertes zu sagen hat, nicht gehört wird, weil er sich nicht zu artikulieren weiß. Das sollte uns auch vorsichtig machen. Wer redet, hat Verantwortung. Und erst recht dann, wenn er Gottes Wort lehrt. Der Lehrer beeinflusst seine Hörer. Ob er das bewusst macht oder unbewusst, es bleibt was hängen. Bezogen auf die Gemeinde kann ein Lehrer die ganze Gemeinde in die Irre führen, weg von der gesunden Lehre nach Titus 2. Und wenn die Lehre dann nicht stimmt, dann stimmt die Basis nicht, dann stimmt das Fundament nicht und dann wird es ganz gefährlich. Diese Warnung an die Lehrer verstehe ich unter drei Aspekten. Erstens, der Lehrer reflektiert das, was er gesagt hat, zunächst mal selbst. Er beurteilt sich selbst. Seid mal sicher, dass ich das gleich auch tun werde, dass vielleicht das auch andere tun werden und das ist manchmal, ja, ziemlich niederschmetternd. Denn ein einmal gesprochenes Wort, das kann ich nicht mehr zurückholen. Das ist bei euch in den Ohren drin und das geht tiefer wie die Ohren. Ich kann höchstens hinterher versuchen, dieses Wort oder diese falsche Meinung abzuschwächen oder zu korrigieren. Der erste Grund ist also die Selbstbeurteilung. Der zweite Grund ist die Beurteilung des Redenden durch die Hörenden. Die Bibel sagt uns, prüft alles und das Gute haltet fest. Und wenn ihr jetzt da sitzt, dann wird es so sein, dass ihr euch fragt, redet ihr Gutes, das sich festzuhalten lohnt? Und vielleicht sogar noch wichtiger, lebt ihr denn nach dem, was der da vorne redet? Oder ist er unglaubwürdig? Passen Wort und Tat? Passen Lehre und Praxis übereinander bei dem Lehrer? Ganz wichtig. Und der dritte und meines Erachtens wichtigste Aspekt ist, vor dem Richterstuhl Christi werden wir demnächst für jedes Wort, für jedes unnütze Wort insbesondere Rechenschaft ablegen müssen. Und da wird es mal überhaupt keine Entschuldigung geben. Und Jesus Christus ist ein unbestechlicherer und besserer Zuhörer, als jeder von uns Menschen sein kann. Er wird klarer sehen und klarer beurteilen, was der Grund war, das eine oder andere zu sagen. Aber Gott sei Dank wird es dann nicht um Verurteilung gehen, sondern um Beurteilung und um Belohnung. Das, denke ich, ist ein wichtiger, aber auch ein sehr schöner Aspekt. Und dann liegt nach Jakobus auch noch ein weiterer Grund darin, vorsichtig zu sein, denn er sagt, und dem stimmen wir alle zu, wir alle straucheln oft. Wenn Wort und Tat bei mir nicht zueinander passen, dann mache ich mich lächerlich und dann mache ich mich unglaubwürdig. Und dann werde ich für andere zum Ärgernis. Im schlimmsten Fall und vor allen Dingen dann, wenn kritische, unchristliche oder nichtchristliche Hörer mich hören und beurteilen, dann verunehre ich den Herrn oder ich schade seinem Zeugnis. Davor warnt Jakobus. Aber er sagt nicht, jetzt musst du aber still sein, sondern er macht uns Mut. Jakobus sagt, schaffst du es, deine Zunge im Zaum zu halten, dann hast du auch den Rest deines Körpers, deines Leibes im Griff. Wenn ich das Wort austeile, muss ich mich am Wort messen lassen. Ich werde vergleichbar. Und wenn mein Glaube dann lebendig ist, und mir geht es in diesem Kapitel wirklich um lebendigen Glauben, es geht mir darum, um meinen lebendigen Glauben, dann muss ich mich selbst auch in der Gewalt haben. Mein ganzer Leib, sprich meine ganze Persönlichkeit, mein ganzes Dasein, mein ganzes Leben in jeder Situation muss ich als Christ in der Gewalt haben. Und der Lehrer, der Ordnung in seinen Worten hat, in seinem Kopf, in seinen Gedanken, in seinen Formulierungen, der ist auch durchaus in der Lage, sein ganzes übriges Leben in Ordnung zu halten. Warum? Er orientiert sich am Wort Gottes. Und er versucht, darin zu leben. Jakobus sagt, dann seid ihr vollkommen. Er meint nicht, dass wir dann hundertprozentig fehlerfrei sind. Definitiv nicht. Aber wir sind insofern vollkommen, weil wir uns bemühen, nach Gottes Gedanken und seinen Wünschen zu leben und Gott das in jedem Fall honoriert. Ich möchte versuchen, wir möchten versuchen, mit Gottes Hilfe Reden und Leben in Übereinklang zu bringen. Ab dem Vers 3 spricht Jakobus nicht mehr zu den Lehrern, sondern er wird ganz allgemein. Er warnt vor der Gefahr unbedachter Worte mit zwei Beispielen, einmal mit den Pferden und dann mit dem Schiff. Stellen wir uns ein Pferdegespann vor, ein Vierspänner, ein Sechsspänner, jedes Tier ungebärdig, voller Kraft und will überall hin. Aber es wird gelenkt, die vier Pferde, die sechs Pferde werden gelenkt durch ein kleines, unscheinbares, unsichtbares Teil, nämlich durch das Stück Eisen, was im Maul ist. Stellen wir uns ein Schiff vor. Stell dich mal die neueste Generation der Containerschiffe vor. 400 Meter lang, 60 Meter breit, Platz für 21.000 Container. Das sind im Moment die größten Schiffe, die da rumschippern. An diesem Schiff ist ein kleines, unsichtbares, fast unscheinbares Eisenteil dran. Das Ruder. Und da kann der Wind wehen, gegen diesen Koloss wehen, von woher er will, von hinten, von vorne, von rechts, von links. Dieses Schiff kommt dahin, dank des Ruderblatts, wohin es der Steuermann haben will. Gelenkt durch ein kleines, unscheinbares, unsichtbares Stück. Und so ist es auch bei uns. Wenn ich am Zaum ziehe bei den Pferden, ändert sich die Richtung. Wenn ich am Steuerrad drehe, ändert sich die Richtung. Eine kleine Bewegung und alles kriegt eine ganz neue Ausrichtung. Zaum und Steuerrad. Klein im Vergleich zu Pferd und Schiff, fast unsichtbar wie unsere Zunge und haben so eine gewaltige Auswirkung. Wenige Worte können unheimlich viel ausrichten. Wir dürfen die Bedeutung unserer Worte wirklich nicht unterschätzen. Und ich möchte es nochmal sagen, es gilt für uns als Gemeinde oder grundsätzlich, stimmt das Wort nicht, dann stimmt die Lehre nicht, dann stimmt die Richtung nicht. Und mehr als je, habe ich den Eindruck, gilt es, auf die richtige Richtung zu achten. Tatsächlich ist die kleine Zunge wie ein kleines Feuer, wie ein Funke. Sie sind miteinander vergleichbar. Und dieses kleine Feuer kann einen großen Wald anzünden. Es kann einen verheerenden Flächenbrand auslösen. Das kann unsere Zunge auch. Vom Feuer geht nicht nur Wärme aus, sondern auch Zerstörung. Jakobus spricht in Vers 5 vom großen Wald, der angezündet wird. Man kann das Wort Wald auch übersetzen mit Sache oder Angelegenheit und dann passt das. Denn es ist doch ganz genau so, überall, wo wir hinschauen und wo wir hinhören und wo Schlimmes ist und wo Ungutes ist und wo Unwahres ist und passiert, Auslöser dieser Dinge ist doch immer zu 99,5% ein Wort und keine Tat. Das Wort Zunge ist Brandstifter gewesen. Und auch in unseren Gemeinden, wie wir es leider erfahren haben. Ich möchte dann nochmal zitieren, was der Herr eben gesagt hat. Es sind nicht die Speisen, es ist nicht das, was ihr esst und was in euch reingeht, was euch verunreinigt, was uns verunreinigt, sondern das, was aus dem Mund rauskommt, was ich sage, das kann mich verunreinigen und das kann dadurch auch andere verunreinigen. Es sind meine unreinen Worte, die aus meinem unreinen Herzen stammen. Ich möchte und wir wollen unseren Glauben als lebendig beweisen, indem wir vorsichtig sind mit dem, was wir sagen. Wir wollen versuchen, unsere Zunge im Zaum zu halten, ohne jetzt still zu werden. Das darf natürlich nicht sein, weil wir nämlich unter Umständen die Auswirkungen dann nicht mehr im Zaum haben können. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil, zu den Versen 6 bis 12. Meine Überschrift darüber lautet: Lebendiger Glaube und die Unberechenbarkeit der Zunge bzw. die unberechenbaren Auswirkungen. Ganz kurz und schnell eben lesen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die doch nach dem Bilde Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Zunächst stellt uns Jakobus hier ein Phänomen vor. Er sagt, wir Menschen kriegen alles in den Griff. Wir kriegen alles gebändigt. Wir kriegen alles erzogen. Bei Jakobus waren es die wilden Tiere, die sich die Menschen im Laufe der Jahre domestiziert haben und sich nutzbar gemacht haben. Heute geht es ja weiter darüber hinaus. Denken wir an die Technik, denken wir an künstliche Intelligenz, das hatten wir früher nicht, das ist weit mehr als früher, bis hin zur geplanten Marsreise. Nichts scheint uns unmöglich, da hat Toyota völlig recht, bis auf eins. Unsere Zunge kriegen wir einfach nicht in den Griff. Sie setzt, und so kann man den Lauf des Daseins, wie es Jakobus in Vers 6 schreibt, auch übersetzen, die gesamte menschliche Existenz in Brand. Und zwar mit einem höllischen Anzünder. Die Macht des Wortes Gottes oder die Macht des Wortes hat uns Gott gegeben. Die Gewalt dieses Feuers ist eine satanische. Oder wie Jakobus das hier schreibt, ein unstetes Übel voll tödlichen Gifts. Sprüche 10, Vers 28 möchte ich zitieren. Nein, 10, Vers 19, Entschuldigung. Wer Hass verbirgt, hat Lügenlippen, und wer Verleumdung ausstreut, ist ein Tor. Bei vielen Worten bleibt Treubruch nicht aus, wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Auserlesenes Silber ist die Zunge des Gerechten. Das verdeutlicht Jakobus. Er fragt nämlich, wie kann das denn sein, dass ich mit der gleichen Zunge und vielleicht sogar im gleichen Atemzug Gott preise und einen Menschen verfluche? Es ist mir in der ersten Stunde, wenn ich gewollt hätte, gar nicht schwer, wäre mir gar nicht schwer geworden, Halleluja zu singen und gleichzeitig zu denken, du Blödmann da vorne, du singst so laut und schief, halt doch mal den Mund. Das kann ich denken, während ich Halleluja singe. Und genau das sagt Jakobus hier. Wie kann ich einen Menschen laut oder leise beschimpfen oder verfluchen, fragt Jakobus weiter, der doch genauso geschaffen worden ist und genauso von Gott geschaffen worden ist wie ich. Jeder Mensch ist als Gottes Ebenbild geschaffen worden. Und in jedem Menschen zeigt sich Gottes Schöpferliebe und Schöpfergröße. In jedem Menschen. Und dann fange ich an, diesen Menschen zu verfluchen. Verfluche ich da nicht auch Gott? Ist das lebendiger Glaube? Aus dem Mund Gottes, so heißt es in Klagelieder 3, geht nicht zugleich Gutes und Böses hervor. Im Psalm 62, Vers 5 werden wir dagegen gestellt. Mit dem Mund segnen sie, doch in ihrem Herzen fluchen sie. Wie nennt man das? Das nennt man Doppelzüngigkeit. Und wenn ich doppelzüngig oder doppeldeutig lebe und rede, dann lebe und rede ich nicht eindeutig. Und dann ist wenig von meinem lebendigen Glauben zu sehen. Eindeutig leben und reden, das ist oft schwer, aber so nötig. Jakobus fordert uns dazu auf. Wir sollen nicht doppelzüngig sein, wir sollen nicht doppeldeutig sein. Das sagt er nicht irgendwelchen Menschen, das sagt er seinen Brüdern. Also gibt es das auch bei uns. Und dann kommen die Bilder von der Quelle und vom Feigenbaum. Kein vernünftiger Mensch erwartet, dass ein Feigenbaum Oliven trägt. Und ich erwarte auch keine Feigen vom Weinstock. Wenn ich davor stehe, dann weiß jeder, was er zu erwarten hat. Und so sollte sich auch unser lebendiger Glaube erweisen. Ich möchte meinen, wir möchten unseren lebendigen Glauben durch Berechenbarkeit und Eindeutigkeit in Wort und in der Tat und vor allen Dingen im Wort unter Beweis stellen und ausleben. Ich habe, während ich das schrieb, an unsere Gebetswoche gedacht. Am letzten Tag war das, glaube ich, an dem Freitag, da stand der Psalm 51 vor uns. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, ist auch egal, es ist jedenfalls gut. Und in diesem Psalm heißt es, du Gott hast Gefallen an der Wahrheit, an der Aufrichtigkeit, an der Eindeutigkeit im Inneren. Gott ist gerne, sehr gerne bereit, uns dazu zu verhelfen und uns zu unterstützen, diese Wahrheit auszuleben. Wie gesagt, das ist nicht immer leicht. Jetzt habe ich euch fast 25 Minuten mit negativen Dingen zugetextet. Das kann frustrierend und müde machen. War bei der Vorbereitung auch so. Gibt es nichts Positives zu sagen von Jakobus? Doch, ich denke schon. Im letzten Teil dieses Kapitels, in den Versen 13 bis 18, da schreibt Jakobus Folgendes. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Hier finden wir die Antwort. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Wahrheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben, aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Und dann kommt der Vers 18, der eigentlich gar nicht so dabei passt in diesem Gedankengang, aber trotzdem ganz toll ist, die Frucht der Gerechtigkeit, aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Ich habe das für mich überschrieben, lebendiger Glaube, der sich auch durch Worte zeigt. Wenn ich eben von der Doppeldeutigkeit gesprochen habe, von der Doppelzüngigkeit, dann ist jetzt die Frage, wie komme ich denn zur Eindeutigkeit? In Kapitel 1, Vers 5 in seinem Brief, da spricht Jakobus erstmals von der Weisheit, die uns von Gott gegeben ist, er ist die Quelle, und die wir uns von ihm erbitten dürfen. Und jetzt hier in Vers 13 greift er diesen Gedanken wieder auf und verbindet diese Weisheit mit dem Gebrauch der Zunge des Wortes. Weisheit ist für Jakobus nicht in allererster Linie Schriftgelehrsamkeit, Bibelkenntnis, obwohl das wichtig ist. Erst recht nicht philosophische Erkenntnis, sondern Weisheit ist für den sehr praktisch veranlagten Jakobus zunächst mal Lebenserkenntnis, Lebenserfahrung. Ich möchte ein Zitat anführen. Diese Weisheit ist die von Gott geschenkte Gabe, die Dinge des Lebens recht zu bewerten und sie durch kluge Einsicht in ihre Zusammenhänge dem Willen Gottes gemäß zu gestalten. Dem Willen Gottes gemäß zu gestalten, ganz toll. Oder in Hiob 28, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und Böses meiden, das ist Verstand. Furcht, nicht Angst. Also sagt Jakobus, wahre Weisheit und Klugheit zeigt sich in den Werken, aber auch in den guten Werken, aber auch in dem guten Wandel und in guten Reden. Darin wird wahre Weisheit erkennbar. Glaube erweist sich in den Werken. Weisheit erweist sich im Wandel. Und es muss nochmal gesagt werden, es geht Jakobus nicht um die Errettung aus Werken. Das klappt nicht. Er sagt ganz klar, das Ergebnis, dass der Ausfluss eurer Errettung ist guter Wandel, sind gute Worte, sind gute Werke. Sonst ist euer Glaube vielleicht da, aber er ist nicht lebendig. Dann kommt er wieder zurück zum eigentlichen Thema, zur Zunge. Die göttliche, von oben kommende Weisheit, die uns dazu befähigt, sowas zu sagen oder zu tun, die ist absolut nicht vereinbar mit Geltungsbedürfnis und Streitereien. Auch und gerade nicht in Gemeinden. Wo Eifersucht ist, wo Streitereien sind, und das zeigt sich ja in Worten viel, viel öfters und mehr als in Werken, eigentlich nur in Worten, wo das ausgetragen wird, da ist diese Weisheit von oben nicht. Die Weisheit von oben lebt aus der Sanftmut und aus der Freundlichkeit, ohne dass sie fünfe gerade sein lässt. Da habe ich mir die Frage gestellt, ja, wer von uns bleibt denn dann noch als Weiser übrig, wenn wir diesen Maßstab an uns anlegen? Und Jakobus geht noch weiter und warnt uns und sagt, denn die Weisheit, die Quelle dieser Weisheit ist zwar von oben, aber sie kann auch trügerisch sein. Sie kann, sagt er, irdisch, sinnlich oder selig oder sogar teuflisch oder dämonisch motiviert sein. Meine Weisheit, das, was ich rede, kann also materialistisch motiviert sein. Ich verspreche mir was davon und denke gar nicht an Gott. Sie kann von meinen Gefühlen geleitet sein, von meinen Begierden. Es geht um mein Ego. Und sie kann sogar vom Teufel inspiriert werden, der ich das total Falsche sage. Machen wir uns da nichts vor, das ist durchaus möglich. Und wenn es so ist, lassen wir mal den Teufel außen vor, den haben wir vielleicht im Griff beim Reden, aber wenn sie von meinem Ego geleitet wird oder von meinen Begierden oder von dem Wunsch, mir selbst einen Vorteil zu versprechen, dann ist meine Weisheit unbeständig. Dann ist sie schwankend und dann ist sie nicht eindeutig, denn ich orientiere sie an dem, was mir gerade gefällt. Bei der Weisheit von oben zählt nur eins, der Wille Gottes. Und der ist absolut unveränderlich und eindeutig. Danach sollten wir uns ausrichten. Das macht uns zu eindeutigen und zu authentischen Christen und Menschen. In 1. Korinther 13 finden wir das hohe Lied der Liebe. Das lesen wir immer sehr gerne. Hier in den letzten beiden Versen, vor allen Dingen in Vers 17, finden wir das hohe Lied der Weisheit. Die Weisheit von oben ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Alles das, was hier geschrieben wird, das unterschreiben wir ja gerne und sofort und mit dicken Schriften. Das finden wir alle gut, das finden wir alle erstrebenswert. Aber genau das alles kann ich auch heucheln, um meine Ziele durchzusetzen. Das ist so furchtbar. Ich kann Friedfertigkeit, ich kann Freundlichkeit, ich kann Fügsamkeit vorspielen. Aber wenn es dann zum Schwur kommt, wenn es dazu kommt, die wahren Motive an den Tag zu legen, mich zu erklären, dann erweise ich mich als unecht, als falsch. Und Jakobus sagt, nein, er warnt uns davor. Er sagt, bleibt eindeutig. Ihr sollt echt sein. Vers 18 ist der Abschlussvers dieses Kapitels. Der scheint nicht so richtig dazu zu passen, das sagte ich eben schon. Es scheint, als wäre hier ein ganz neuer Gedanke bei Jakobus gerade aufgetaucht, aber es stimmt nicht. In Vers 6 von diesem Kapitel, da wird die Zunge, da wird unser Wort beschrieben als ein Feuer, das eine Welt der Ungerechtigkeit anzünden kann. Und dieser Welt der Ungerechtigkeit, angezündet durch die Zunge, stellt Jakobus die Gerechtigkeit entgegen. Und das ist für uns nachahmenswert. Er sagt, der Weise, und wir haben eben festgestellt, woher unsere Weisheit kommen kann, verbreitet durch seinen guten Wandel um sich herum keinen Streit. Er verbreitet Frieden. Er dient mit seiner Zunge, mit seinem Reden eben nicht der Ungerechtigkeit, sondern der Gerechtigkeit. In Jesaja 32, Vers 17 heißt es, das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Das ist eine tolle Aussage, die wir uns irgendwie alle mal anheften sollen, worüber wir mal nachdenken sollten, was das Werk der Gerechtigkeit ist, was ich auch durch Worte ausdrücken kann. Matthäus 5, Vers 9 in den Seligpreisungen heißt es, glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und Frieden stifte ich nicht durch meine Faust, das habe ich versucht, das ist schiefgegangen, Frieden stifte ich durch Worte. Wir werden Söhne Gottes heißen. Jakobus 1, Vers 19 noch einmal. Leute, seid schnell zum Hören, hört zu den Problemen und den Worten und den Sorgen anderer. Seid langsam im Reden, im Beurteilen, im Verurteilen. Und am Ende des Jakobusbriefes steht ein ganz toller Vers. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, was ich nicht durch Werke tue, in aller Regel nicht, sondern durch Worte, so wisst ihr, dass der, welcher einen Sünder von der Irrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Hier sagt Jakobus etwas in meinen Augen unwahrscheinlich Wertvolles und Positives und Motivierendes über den Umgang mit der Zunge. Ich habe versucht, etwas zu sagen über die Macht der Sprache und des Wortes. Es ist mir klar geworden, dass das als allererstes mir gilt und ich mir das immer wieder sagen muss. Und wenn da vielleicht sehr viel Negatives bei rausgekommen ist, dann ist es zum einen das, was ich aus Jakobus 3 gelesen habe, was ich für mich beherzigen möchte und was ich umsetzen möchte und wir als Gemeinde vielleicht auch. So soll es aber in keinem Fall dazu dienen, dass jetzt jeder von euch denkt, oh Schreck, ich mache den Mund nicht mehr auf. Dann wäre was falsch. Ich danke euch für eure Bereitschaft, meinen Worten zu lauschen.